Ja, ich fange mit einer kleinen Anekdote an. Früher mal, also vor vielen Jahren, hat einmal ein Pastor, ein Prediger erzählt, wie so, der war auch Lehrer auf einer Bibelschule, auf einem theologischen Seminar oder so. Und da haben halt die Studenten so Übungspredigten machen müssen. Ja. Und manche waren halt da nicht so gut unterwegs. Und er hat sich immer bemüht, was Positives zu sagen. Und er hat gesagt, ja, der Text aus der Schrift, der ist gut. Ja. Also das gilt auf jeden Fall. Ja. Der Text ist gut. Ja, wir sind unterwegs in den Psalmen, schon etwas länger. Und ich habe heute gleich zwei Psalmen ausgewählt, damit ein bisschen was weitergeht. Ja. Und beide Psalmen sind von David. Wir wissen ja, der König David war der zweite König in Israel, hat gelebt vor circa 3000 Jahren. Ja, gar nicht so, ziemlich genau vor 3000 Jahren hat er gelebt und geherrscht und hat unter anderem eben viele, viele Psalmen geschrieben. Und ja, wir schauen uns einmal den Text von Psalm 14 als erstes an. Ja, Psalm 14. Für den Dirigenten von David. Törichte Spötter reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie richten Unheil an, ihr ganzes Verhalten ist abscheulich, keiner handelt so, wie es gut wäre. Der Herr schaut vom Himmel herab auf die Menschen. Er möchte sehen, ob es einen unter ihnen gibt, der verständig ist, einen, der nach Gott fragt. Doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen, sind durch und durch verdorben, keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Haben denn alle, die Unrecht tun, keine Einsicht mehr? Sie fressen mein Volk auf, als wäre es ein Stück Brot, und zum Herrn rufen sie überhaupt nicht. Doch der Tag wird kommen, an dem sie von Schrecken gepackt werden, denn Gott ist mit denen, die nach seinem Willen leben. Ihr wollt Pläne des Armen vereiteln, doch der Herr selbst ist seine Zuflucht. Käme doch endlich vom Berg Zion die Rettung für ganz Israel. Wenn der Herr das Geschick seines Volkes zum Guten wendet, dann will ganz Israel im Jubel ausbrechen und überall im Land wird Freude herrschen. Ja, ja, irgendwie könnte man sagen, ja, starker Tobak, ja, was hier gebracht wird. Aber wir wissen, der Text ist gut. Der Text ist gut. Ja, der Psalm gewährt einen Einblick eigentlich in die Abgründe des menschlichen Herzens. Und schlussendlich endet er irgendwie mit Hoffnung und, ja, fast möchte man sagen, mit einem Schrei nach Freiheit. Es beginnt damit, dass von einem törichten Spötter die Rede ist, oder andere Übersetzungen sagt, ein Tor, ein Narr, spricht zu sich und sagt, es gibt keinen Gott. Ja, wen meint David hier eigentlich? Ja? Ich glaube, es ist so, dass man uns denken muss, ja, er lebt ja in Israel, ja, und sein ganzes Umfeld sind die Israeliten. Und er sieht dort Menschen, die eigentlich so leben, als gäbe es keinen Gott. Dabei kann man nicht behaupten, die Israeliten hätten nichts gewusst von Gott. Ja, ganz im Gegenteil. Die Geschichte ist voll davon, wie Gott gewirkt hat unter dem Volk. Ja. Wie immer wieder, ja, Wunder geschehen sind, wie Propheten aufgetreten sind, wie er das Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und. Also sie hätten es gewusst, ja, wie Gott ist und dass Gott da ist und es ihn wirklich gibt. Aber ihr Problem ist, ja, sie wollen es nicht. Sie wollen nichts von Gott wissen. Ja, das ist das Problem, das hier angesprochen wird. Aber trotzdem sehen wir, ja, Vers 2, Gott ist aber anders, er schlägt nicht ganz einfach blindlings rein. Er schaut auf die Menschen, so als ob er warten würde. Gibt es noch Leute, ja, die wirklich Gott suchen, die mich suchen? Ja. Aber eigentlich fällt dann das Urteil vernichtend aus. Alle sind abgewichen, heißt es hier. Keiner, der Gutes tut, kein einziger. Und dann ist da noch die Frage, ja, in Vers 4, sozusagen, wie ist da wirklich nichts zu machen? Ja, sind wirklich alle Menschen betroffen? Ja. Und ja, Vers 5 sagt uns das, ja, es wird eigentlich für die, die Gott fern sind, schrecklich enden. Gericht wird folgen, aber trotzdem, obwohl vom Gericht hier gesprochen wird, vom Schrecken, der, von dem die Leute getroffen wird, ist trotzdem noch eine Hoffnung da. Es ist noch Hoffnung da. Für die, die unter Gottes Schutz leben und leben wollen, die seinen Willen suchen, seinen Willen beachten, für die ist Hoffnung da. Und da wird von Zion her, steht da, von Zion wird die Rettung kommen. Zion ist nichts anderes als Jerusalem, die Stadt Jerusalem. Von dort aus wird Gott seine Rettungsaktion einmal starten. Und so endet der Psalm eigentlich mit Hoffnung, obwohl der Blick Gottes auf die Menschen wenig Positives ergibt, bleibt doch eine langfristige Perspektive der Hoffnung über. Und was der David, der ja das noch nicht wusste, dass 1000 Jahre später, ja, da passiert es wirklich in Jerusalem, da kommt wirklich von Zion her die Rettung. Jesus, der Sohn Gottes, stirbt für die Sünde der Welt. Das wird der eine Psalm. Und der zweite ist der Psalm 15. Also gleich der nächste in der Liste. Wieder ein Psalm Davids. Beginnt mit einer Frage. Herr, wer darf sich aufhalten in deinem Heiligtum und wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Jeder, der aufrichtig seinen Weg geht, der Gerechtigkeit übt und von ganzem Herzen die Wahrheit sagt, der nicht andere verleumdet, der seinen Mitmenschen kein Unrecht tut und sie nicht in Verruf bringt. Er wird den verachten, den Gott verworfen hat, doch er wird alle ehren, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben. Er hält sich treu an jeden Eid, den er geschworen hat, selbst wenn er dadurch einen Nachteil befürchten muss. Er leiht sein Geld nicht gegen Wucherzinsen und lässt sich nicht mit Geschenken bestechen, Unschuldige anzuklagen. Wer so handelt, wird nie zu Fall kommen. Ja, war im vorhergehenden Psalm 14 eigentlich der Mensch, der Gott ferne ist, der Gottlose, im Zentrum des Textes. So haben wir hier die andere Seite. Der, der Gott sucht, ja, der Gott nahe ist oder wenigstens nahe sein will. Ja. Wie schaut es bei dem aus? Ja. Erhofft sich der Betende im Psalm 14 noch Hilfe? Hilfe aus Zion, aus Jerusalem? So geht es im Psalm 15 um die Frage, ja, wer kann überhaupt Gott nahe sein? Wer kann nahe sein? Wer darf sich im Wohnbereich Gottes, in seinem Zelt, ja, damals hat es noch keinen Tempel gegeben, erst später, aber wer darf sozusagen sich dem Allerheiligsten nähern? Wer darf sich im Wohnbereich Gottes aufhalten? Und für den Israeliten ist es was ganz Wichtiges, das Heiligtum, wo Gott persönlich anwesend ist. Und wir lesen in den Schriften, dass es wirklich so war. Ja? Im Allerheiligsten, da war Gott anwesend. Sogar irgendwie sichtbar, wisst ihr wie? Durch die Wolke. Ja? Eine Wolke war dort. Ja? Eine Wolke verhüllt zwar etwas, aber sie verhüllt die Herrlichkeit Gottes, die, neben der wir vergehen würden, wenn wir das direkt sehen würden. Ja, und in dieses Heiligtum, da strebt jeder gläubige Israelit hin, da möchte er da sein, da möchte er die Gegenwart Gottes erleben. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das schaffen? Ja? Wer hat da das Recht dazu, dabei zu sein? Ja? Wer darf sozusagen diese Gottesnähe erreichen? Ja. Und je näher der Israelit diesem Tempel kommt, desto mehr ist er sich bewusst, ja, dass er sündig ist, ja, dass er eigentlich nicht geeignet ist, die Nähe Gottes zu erfahren. Und er muss immer mehr überlegen, ja, wie kann ich jetzt meine Schuld sühnen? Er muss Opfer bringen und dergleichen mehr. Und so kann man den ganzen Psalm, den Text einmal fast verstehen wie eine Art Gewissenserforschung. Wer die Kindheit katholisch erlebt hat, der weiß, was das ist. Ja, eine Gewissenserforschung. Und wir wissen es, glaube ich, auch. Ja. Man sieht, welche Anforderungen da gestellt werden für einen Aufenthalt im Zelt Gottes. Und diese Anforderungen, ich glaube, das sind zugleich auch Fallstricke. Weil was ist, wenn man jetzt das nicht einhalten kann, wenn man über diese Anforderungen stolpert? Was sind die Anforderungen? Da wäre zuerst einmal, fordert der Text Integrität. Dass also mein Handeln, mein Denken und mein Tun, dass das alles übereinstimmt, in dem Fall mit Gottes Werten. Ja. Lebe ich ehrlich? Lebe ich aufrichtig? Bin ich gerecht? Übe ich Gerechtigkeit aus? Dann wäre da etwas, das wäre zu nennen Wahrhaftigkeit. Wie halte ich es mit der Wahrheit? Im Denken, im Reden und im Tun. Auch die Nächstenliebe findet sich hier wieder. Kommt mir Verleumdung in den Sinn? Schlechte Nachrede über andere? Tue ich Unrecht? Ja, sogar die Frage, bin ich ein guter Nachbar? Ja, die Nachbarschaft kommt auch hier vor, ganz was Praktisches. Und ethisches Verhalten. Stehe ich wirklich zu meinem Wort, selbst wenn es einmal ein Nachteil für mich sein könnte, wenn es zu meinem Nachteil ist? Wäre ich bereit, andere zu übervorteilen, eine Zwangslage auszunutzen? Das ist ja Wucher oder Wucherzinsen sind hier genannt. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, Wucher. Das ist, wenn man die Notlage oder die Zwangslage eines anderen ausnützt und etwas zum Beispiel viel teurer verkauft, als es eigentlich wert ist. Also wenn ich bei der Bank einen Kredit kriege und ein anderer gibt mir einen Kredit 20% Zinsen. Das wäre Wucher. Auch das ist man nicht manchmal in Versuchung, da ein bisschen was herauszuholen für sich selber. Interessant ist dabei, dass er hier von Zinsen spricht, wobei eigentlich den Israeliten das Nehmen von Zinsen sowieso verboten war. Also zumindest innerhalb des Volkes Israel. Von den Fremden durften sie Zinsen verlangen. Und selbst die Kirche, die christliche Kirche, hat das bis ins Mittelalter auch so gehalten. Es hat ein Zinsverbot gegeben. Ja. Man durfte keine Zinsen verlangen. Ist natürlich dann von anderen, die nicht Christen waren, ausgenutzt worden in dieser Zeit. Gut, Bestechung ist noch erwähnt. Ja. Zum Schaden von Unschuldigen. Ja, also immerhin ja, steht, wer das alles einhält, kommt nie zu Fall. Aber die Frage ist ja, die Frage bleibt, das Ganze kann einem eigentlich zu einem Problem werden, weil wenn man diesen Katalog anschaut, der rein noch irgendwo erwischt seinem irgendwo erwischt seinen im Lauf der Zeit. Und was dann? Wie geht das zusammen? Wie geht das zusammen? Das Urteil aus Psalm 14 ist vernichtend. Alle sind abgewichen, heißt, keiner handelt so, wie es gut wäre. Psalm 15 zeigt uns, wie der richtige Weg wäre, aber die Frage bleibt, ist das zu schaffen? Ja, jetzt kommen wir aber weiter. Wir wissen viel mehr. Wir wissen viel mehr als David. Seit David es geschrieben, gedichtet hat, sind mehr als 3000 Jahre vergangen und Gott hat sich weiter offenbart. Und zuletzt, wir wissen es alle, hat er seinen Sohn auf die Erde gesandt, um für die Sünde der Welt Sühne zu leisten. Das alles noch dazu fixiert in der Heiligen Schrift, in der Bibel, so wie es wir haben. Wir wissen viel mehr als David. Und in dieser Heiligen Schrift im Neuen Testament, da haben wir sehr viel, was der Paulus niedergeschrieben hat. Der hat die christliche Theologie wesentlich auf eine gute Basis gestellt, hat das Wesentliche uns überliefert. Und interessanterweise zitiert der im Römerbrief auch den Psalm 14. Er zitiert das Urteil Gottes über die Menschen. Alle sind abgewichen, lesen wir auch im Römerbrief. Und Gott schaut auf die Erde und fragt sich, wo sind die Gerechten? Und das hat also Paulus einmal grundsätzlich übernommen, aber Paulus weiß mehr, hat mehr erlebt, er ist dem Auferstandenen begegnet. Und deshalb geht er noch weiter. Man könnte sagen, er geht auch auf diese Feststellung im Psalm 14 ganz am Anfang, wo es heißt, ja, der Törichte sagt, es gibt keinen Gott. Auch auf das geht der Paulus ein bisschen im Römerbrief. Dann können wir uns das kurz anschauen. Im ersten Kapitel geht er dieser Frage ein bisschen nach. Und er sagt, dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt und seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Ja, und auch wir leben immer noch in der Schöpfung. Und die Edith hat das so schon ein bisschen angeschnitten, wie schön das ist, wann im Frühjahr das alles wieder wächst. Und ja, es hat alles tot ausgeschaut und auf einmal kommt wieder Leben. Und das sehen wir doch, da ist was Größeres dahinter, die Intelligenz eines Schöpfers. Und obwohl wir sehen, die Schöpfung leidet, ja, es ist nicht alles so, wie es sein könnte oder sollte. Die Sünde hat da ihren Einfluss und der Mensch hat auch über die Jahrtausende einiges an dieser Schöpfung schon zerstört. Aber trotzdem funktioniert noch alles, oder? Es funktioniert noch alles, es lebt noch alles. Und es ist so viel Schönheit sichtbar, so viel Genialität, die da dahinter steckt, wenn man sich nur Pflanzen anschaut, Tiere, den menschlichen Körper, wie das alles funktioniert. Und dann denkt man sich, das soll durch Zufall entstanden sein. Ich meine, meine Erfahrung ist, wenn ich was dem Zufall überlasse, dann endet es im Chaos. Ja, dann endet es im Chaos. Und ohne einen Plan, ohne einen guten Plan, kommt nichts raus. Ja, ohne einen guten Plan kommt nichts raus. Und das ist, glaube ich, was der Apostel uns da sagen will. Da ist ein Schöpfer dahinter, der einen guten Plan hat, der das alles so gemacht hat. Ja, also soweit zur Frage, gibt es einen Gott? Also es sollte doch einiges erkennbar sein, dadurch, dass die Schöpfung da ist. Dann haben wir aber den Psalm 15 mit seinen Anforderungen. Wie der Gerechte leben soll, was der alles tun soll an Gutem. Wie geht es dem Paulus damit? Der hat auch seine Erfahrungen. In Römer Kapitel 7 schreibt er, ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Und geht es uns nicht auch manchmal so? Es passiert einem. Manchmal vielleicht unabsichtlich, manchmal ein bisschen weniger unabsichtlich. Es passiert einem. Ja. Man tut es und man weiß, das war es nicht gut. Ja. Man tut das Böse. Und schließlich zieht er dann einen Schluss, der Paulus, und sagt, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen, wird mich denn jemand aus diesem elenden Zustand befreien? Er fragt sich also, wie kann es funktionieren, die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen, wenn die Anforderungen so groß sind auf der einen Seite und das Versagen auf der anderen Seite ebenso groß ist manchmal. Aber auch hier hat der Paulus eine Antwort. Ich brauche gar nicht sehr viel dazu sagen, der Text ist gut. Der Text ist gut. Nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Ist das nicht ein schöner Text, der so befreiend ist, nach all dem, was wir da vorher im Psalm 14 und 15 gesehen haben? Ja, wir haben Psalm 14 angeschaut. Gott schaut auf die Menschen und sieht, die Menschen, die sind unverbesserlich. Aber trotzdem ist da noch Hoffnung da. Dann haben wir den Psalm 15 angeschaut und gesehen, naja, die Anforderungen, die Gott so stellt, die sind auch nicht ohne. Das ist sogar so, dass man, wenn man das genauer anschaut, muss man sagen, naja, das schaffe ich eigentlich nicht auf Dauer. Heute wissen wir, oder noch was dazu? Nein. Heute wissen wir mehr. Gott hat sich offenbart, endgültig in Jesus, und am Kreuz ist unsere Schuld bezahlt. Und wenn der Beter des Psalms fragt, wer darf sich aufhalten in Gottes Heiligtum, dann können wir heute antworten, jede und jeder. Jeder, der die Lösung annimmt und die Erlösung ernst nimmt. Und das ist auch in dem Text drin. Und das ist die Vorleistung, die Gott gebracht hat. In Gnade. Die Gnade ist das, was bleibt. Ja. Gott hat Jesus geopfert. Das ist das Angebot, das ist seine ausgestreckte Hand. Er verlangt keine Gegenleistung. Ich muss nicht das alles von vornherein einhalten, was wir in Psalm 15 gesehen haben. Das funktioniert durch Gnade und später durch den Heiligen Geist. Kann das ja trotzdem funktionieren, dass man den Anforderungen entspricht. Aber die Gnade bleibt und die Vergebung. Und die Auferstehung gibt uns Hoffnung über den Tod hinaus. Amen.